Wieder danke ich dir, Herr. Wieder gebe ich mein Leben hin. Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt. Diese Zeilen aus den beiden Liedern, die wir eben gesungen haben, bringen gut zum Ausdruck, was Paulus in dem Kolosserbrief entfaltet. Das ist die Basis. Jesus, er liebt uns kompromisslos und deshalb wünscht er sich, dass wir kompromisslos für ihn leben. Und wie das Ganze aussehen kann, damit machen wir nun weiter. Damit fahren wir jetzt fort und dafür lese ich den Predigttext für heute, Kolosser 3, die Verse 1 bis 6. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Paulus macht deutlich, wir Christen sollen vom Himmel her beherrscht werden und nicht von dem, was uns auf der Erde so alles beschäftigt. Der Blick nach oben, das ist das Stichwort. Das ist kompromisslose Nachfolge. Und der Paulus, der möchte damit zum Ausdruck bringen, dass wir das Ewige und nicht das Zeitliche im Fokus haben. Denn das, was sichtbar ist, was wir vor Augen haben, das ist zeitlich begrenzt. Aber das, was unsichtbar ist, das ist ewig. So ergänzt Paulus im 2. Korintherbrief. In Vers 3 von dem Text, da schreibt Paulus, dass wir dieser Welt gegenüber gestorben sind. Und die Zeitform, die dort im Griechischen verwendet wird, die macht deutlich, dass es sich dabei um einen vollständig abgeschlossenen Vorgang handelt. Das ist geschehen. Unser sündiger Mensch ist gemeinsam mit Jesus gestorben. Und wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, wenn wir ihn angenommen haben in unserem Leben, dann sind wir wiedergeboren, dann haben wir eine ganz neue Ausrichtung in unserem Leben. Unser Denken, unser Handeln, unser Wille, das ist verändert, das hat nun ein neues Zentrum. Und dieses Zentrum ist eben auf den Himmel und nicht auf die Erde ausgerichtet. Und auf dieser Basis sagt Paulus, dass wir die Dinge in unserem Leben, die noch zu dieser Welt gehören, sogar töten sollen. Und hierbei nennt er ganz konkrete Sünden. Sexuelle Unmoral, böses Verlangen, Habgier. Und wir als Christen müssen dabei ehrlich sein, keiner von uns kann wirklich und ehrlich behaupten, dass er ja nie mit Versuchung oder mit Sünden zu kämpfen hätte. In welchem Bereich und wie ausführlich das auch immer aussehen mag. Und eines der Dinge, die Paulus hier eben nennt, das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen, das ist die Habgier. Die Habgier bezeichnet Paulus in diesem Brief als Götzendienst. Denn die Habgier ist eine direkte Absage an Gott und damit wird sie zum Götzendienst. Denn Habgier bedeutet wörtlich mehr haben wollen. Und dieses mehr haben wollen wird an Gottes Stelle gesetzt und ist damit ein Götze. Denn sobald man von Habgier spricht, sucht man die Sicherheit oder den Sinn im Leben oder was auch immer im Besitz, im Reichtum, in Geld, wobei auch immer. Man kann sogar sagen, dass Habgier die Wurzel aller Sünden ist. Es ist nämlich das Verlangen von uns Menschen, sich auf etwas Geschaffenes zu fokussieren. Und weil das so stark ist, vergessen wir darüber hinaus den Schöpfer, der alles gemacht hat. Wenn man habgierig ist, dann sind die Gedanken zwangsläufig auf das Irdische gerichtet und eben nicht auf das Himmlische. Das war zum Beispiel auch im Garten Eden der Fall bei Adam und Eva. Sie wollten unbedingt von der verbotenen Frucht essen. Sie waren gierig nach der Frucht. Oder bei David, als er die schöne Bathseba haben wollte. Das war nicht seine Frau. Die gehörte nicht ihm. Und trotzdem war er gierig nach ihr und hat sie sich dann auch geschnappt. Und hier kommen sexuelle Unmoral und Habgier zusammen. Deswegen kann man sagen, Habgier ist die Wurzel aller Sünden. Habgier bedeutet auch, dass ich Gott nicht genügend vertraue. Denn ich vertraue nicht seiner Versorgung, ich vertraue nicht, dass das, was er mir gibt, ausreichend ist, dass das genug ist. Sondern ich möchte noch mehr haben. Habgier bedeutet nämlich mehr haben wollen. Und Habgier ist einer der deutlichsten Indikatoren, dass unsere Gedanken eben auf die Erde, auf das Irdische ausgerichtet sind und eben nicht auf das Himmlische. Habgier sucht Befriedigung in den Dingen auf der Erde. Und genauso soll es ja eigentlich nicht sein. Wie können wir nun versuchen, die Habgier zu töten und in diesem Bereich kompromisslos mit Jesus leben? Das ist eine gute Frage und ich möchte versuchen, einen möglichen Weg heute aufzuzeigen. Und der lautet folgendermaßen: der einfache Lebensstil. Denn das Gegenteil von Habgier ist ein einfacher Lebensstil. Ein einfacher Lebensstil ist, wenn man echte Freude an dem eigenen Besitz hat, ohne dass er sich negativ auswirkt oder dass er sich irgendwie destruktiv herausstellt. Denn wenn an erster Stelle das Reich Gottes steht, an erster Stelle der Wille Gottes, dann wird alles Weitere schon seinen Platz finden. Alles, was notwendig ist. Und wer das wirklich lebt in seinem Leben, der ist innerlich frei von Sorge. Und diese Freiheit von Sorge, vor allen Dingen auch hinsichtlich des Besitzes, kann man an drei Merkmalen erkennen. Und du kannst ja mal für dich prüfen, inwiefern diese drei Merkmale auch auf dich zutreffen. Und ob die nur in deinem Kopf sind oder auch wirklich in deinem Leben zum Vorschein kommen. Die drei Merkmale für innere Freiheit. Das erste Merkmal ist, aller Besitz ist eine Gabe von Gott. Alles, was wir haben, das haben wir nicht unseren Anstrengungen, unseren Mühen zu verdanken, sondern es kommt aus Gottes Hand. Wir haben es seiner Fürsorge zu verdanken. Jedes Talent, jede Fähigkeit, mit der du Geld verdienen kannst, die hast du nicht selber auf diese Welt mitgebracht, sondern die ist ein Geschenk Gottes. Jeder Euro auf deinem Konto, jeder Gegenstand, den du besitzt, ist letztlich aus Gottes Hand. Das ist das Erste. Aller Besitz ist eine Gabe von Gott. Als Zweites müssen wir wissen, dass Gott nicht nur der Geber, sondern auch der Erhalter unseres Besitzes ist. Dein Vermögen, was du auf deinem Konto hast, ist letztlich nicht in deiner Hand. Gott ist der Bewahrer, ihm können wir vertrauen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir unsere Haustür offen stehen lassen sollen oder dass wir den Autoschlüssel stecken lassen können und sagen, jo, der Herr wird schon bewahren und schützen, er möge seine Hand drüber halten. Das sollte man vielleicht lassen. Aber in letzter Instanz ist es so, dass nicht das Schloss an der Tür den eigentlichen Schutz ausmacht. Denn nichts ist wirklich sicher. Gott ist der Erhalter. Alles ist in seiner Hand. Und es gilt für alle Dinge im Leben. Das gilt für Geld und für Besitz, genauso aber auch für den Arbeitsplatz oder auch sogar die Gesundheit. Das dritte Merkmal, an dem wir erkennen können, ob wir innerlich frei von Sorge sind, ist das folgende: Unser Besitz ist auch für andere da. Je größer unser Vertrauen in Gott und in seine Versorgung ist, desto mehr sind wir auch innerlich frei, dass wir unseren Besitz teilen, dass wir ihn abgeben können. Wer diese Wahrheit tief in seinem Inneren verstanden hat, der ist frei, seinen Besitz weiterzugeben oder auszuleihen. Er weiß sich durch Gott versorgt, auch wenn er Dinge weitergibt. Und auf diesem Gebiet hilft uns auch Gott mit dem natürlichen Menschenverstand, dass wir da auch die richtigen Maßstäbe beim Teilen finden und ja, da auch verantwortlich handeln. Denn man kann auch guten Gewissens Nein sagen, wenn man jemand anderes für unzuverlässig hält. Man muss nicht alles und immer alles an jedem verneinen. Also das sind letztlich diese drei Merkmale. Gott ist der Geber aller Gaben, er ist der Erhalter unseres Besitzes. Und wenn unser Besitz gleichzeitig auch anderen zur Verfügung steht, dann leben wir in echter Freiheit von Sorge. Das ist einfaches Leben als innere Realität. Das ist die Ausrichtung auf das Himmlische, nicht auf das Irdische. Wie kann das Ganze nun praktisch aussehen? Wie kann man das trainieren? Da könnte man viel zu sagen. Zwei Gedanken möchte ich dazu teilen. Gedanke Nummer eins. Man sollte nichts aus Statusgründen kaufen, sondern nur, weil man es wirklich braucht. Es empfiehlt sich sehr, Gegenstände nach ihrer Zweckmäßigkeit zu kaufen und nicht nach Prestige. Denn ganz schnell können sich dann bei uns, ich sag's mal, irdische Gedanken auftun. Wenn ich ein Auto, ein Handy, Kleidung, was auch immer kaufe, brauche ich das wirklich und muss es immer das Neueste von Neuem sein? Ich bin der Meinung, dass es in den allermeisten Fällen völlig ausreicht, wenn man eines der Vorgängermodelle nimmt und nicht das Neueste vom Neuen kauft. Die Medien, die wollen uns ja in vielerlei Hinsicht einreden. Ja, hier, du brauchst das Neueste mit diesem Schnickschnack und ohne das kannst du nicht mehr leben. Und man müsste sich ja schämen, wenn man Klamotten und Autos so lange benutzt, bis sie wirklich unbrauchbar sind. Das geht ja nicht. Doch, das geht. Ich halte das, was uns die Medien da immer wieder suggerieren, immer wieder einreden wollen, für völligen Quatsch. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung nur empfehlen, auch gebraucht nach Sachen Ausschau zu halten und den Besitz, den man hat, zu pflegen und möglichst lange zu erhalten. Kleines Beispiel gefällig? Kommt. Das hier ist mein Handy. Mein sagenumwobenes Handy. Es sieht schon etwas zerstört aus. Es hat auch schon ein bisschen was mitmachen müssen. Es ist etwa 4,5 Jahre alt, hatte einen Neuwert damals von nicht mal 200 Euro. Mir ist es beim Handy auch wirklich unwichtig, muss man dazu sagen. Und soll ich euch was sagen? Auch mit diesem Handy kann man telefonieren. Kann man Nachrichten schreiben? Kann man Apps benutzen? Ja, tatsächlich. Auch wenn es nicht immer danach aussieht. Jedes Mal, wenn ich beim Fußballspiel bin und wir dann dort unsere Wertsachen in den Wertsachenbeutel tun, also da tut jeder seine Wertsachen hin, damit die sicher verwahrt sind. Jedes Mal, wenn ich mein Handy da rein tue, denke ich so, falls sich doch aus irgendwelchen Gründen irgendjemand an diesem Beutel vergreifen sollte, dieses Handy wird er sicherlich nicht mitnehmen. Würde mich jedenfalls sehr wundern. Also ich möchte mich auch gar nicht zu sehr in die Gefahr begeben, mit meinen Gegenständen angeben zu wollen, weil ich ja so tolle Sachen habe. Und es ist auch so, bei sehr teuren Gegenständen ist es dann umso bitterer, wenn doch mal was verloren geht oder irgendwas kaputt geht. Das kann ja immer passieren. Und das Ganze hat übrigens auch noch eine weitere Komponente. Unser Kaufverhalten hat nämlich Einfluss. Mir ist bewusst, dass das ein komplexes Thema ist. Ich will das auch nur anreißen, jetzt hier kein großes Fass aufmachen. Aber es kommt ja immer mehr durch, dass die Herstellung von Kleidung, elektrischen Geräten, gefühlt von alles heute, häufig umstritten ist und mitunter auch die Ausbeutung von anderen Menschen beeinträchtigt oder auch damit verbunden ist. Und da lohnt es sich womöglich noch mehr, wenn man mal diesen Konsumkreislauf unterbricht und stattdessen auf gebrauchte oder vorhandene Dinge setzt. Denn habgieriges Verhalten kann nicht nur uns, sondern auch anderen Menschen schaden. Also deshalb mein erster Tipp, kauft funktional aus Notwendigkeit, nicht aus Statusgründen. Und es muss nicht immer das Neueste vom Neuen sein. Gedanke Nummer 2. Man sollte auch immer mal wieder bereit sein, etwas zu verschenken oder auszuleihen. Wer aus tiefstem Herzen dankbar ist für das, was Gott ihm gibt, wie Gott ihn versorgt, der ist auch eher in der Lage, die Gaben Gottes zu teilen und anderen abzugeben. Ich erlebe manchmal sehr geizige Leute, was mich mitunter auch traurig macht. Aber auf der anderen Seite bin ich auch immer wieder überrascht, wie großzügig manche Leute sind. Und das freut mich. Ein kurzes Beispiel auch dazu. Als ich im zweiten Jahr meiner Bibelschule war, habe ich in der Gemeinde, die ich damals besucht habe, eine Veranstaltungsreihe dort besucht, 3 Abende hintereinander. Und ich hatte damals kein Auto und das war eine Wegstrecke von ungefähr einer Viertelstunde, die mit dem Auto zu fahren war. Und aus meiner Gegend ist niemand dahin gefahren, das heißt, ich brauchte irgendeine Möglichkeit, dahin zu kommen. Dann hat mir eine Kollegin aus meinem Jahrgang tatsächlich doch unter die Arme gegriffen und hat mir ihr Auto angeboten. Die war schon ein paar Jahre älter als ich und die fuhr jetzt keine Schrottkarre, sondern die fuhr einen etwas älteren Mercedes. War jetzt nicht das Neueste von Neuem, aber war ein ziemlich gutes, ordentliches Auto. Und ich mit meinen 22 Jahren damals war dann doch überrascht über dieses großzügige Angebot und habe es dankbar angenommen und konnte auf diesem Wege dahin fahren. Da war ich beeindruckt von dieser Haltung, die sich da gezeigt hat. Diese Haltung, aus Dankbarkeit bin ich versorgt von Gott und deswegen bin ich bereit, auch meinen Besitz großzügig zu teilen. Und das bei so etwas Wertvollem wie dem eigenen Auto. Gerade als Student ein hohes Gut. Das hat mich sehr beeindruckt, dieses Verhalten. Deshalb mein Hinweis, mein Tipp Nummer 2, dankbar sein für das, was man hat und immer mal wieder auch Besitz ausleihen oder verschenken. Denn ich bin überzeugt, wenn wir die Habgier in uns töten, immer weiter versuchen, kompromisslos in diesem Bereich mit Jesus zu leben, dann freut sich unser Herr Jesus darüber. Denn dann sind unsere Gedanken auf das Himmlische und nicht auf das Irdische ausgerichtet. Und bei all diesen Dingen möchte ich uns immer wieder eines vor Augen führen. Jesus ist Gott selber und damit der Besitzer aller Dinge, die es auf dieser Welt gibt. Alles gehört ihm. Unendlich reich ist er oder war er. Denn unseretwillen ist Jesus arm und besitzlos auf die Erde gekommen, nahm unsere Strafe auf sich, damit wir bei ihm sein können. Er starb arm und vollkommen besitzlos für dich und für mich. Das hat er auf sich genommen. Selbst seine letzte Kleidung wurde vor seiner Kreuzigung an die Leute verlost. Weil Jesus als armer Schlucker starb, dürfen wir bei Gott sein, dürfen wir unendlich reich sein. Wir dürfen Schätze im Himmel sammeln und auch auf der Erde dürfen wir schon gewisse Güter besitzen. Weil dieser Jesus eben alles für uns aufgegeben hat, auch allen Besitz, wünscht er sich, dass wir den Besitz, den er uns anvertraut, auch für ihn zu seiner Ehre einsetzen und gebrauchen. Und deshalb möchte ich uns Mut machen, nach bestem Wissen und Gewissen einen einfachen Lebensstil zu pflegen. Ich bin überzeugt, dadurch können wir unsere Gedanken mehr und mehr auf das Himmlische ausrichten und eben nicht auf das Irdische. Darüber wird sich der Herr Jesus sicherlich freuen. Und damit komme ich zum Schluss. Zum Schluss möchte ich uns noch in eine Traumvorstellung mitnehmen, welche ich vor Augen habe. Stellt euch mal vor, jeder von uns hier würde kompromisslos mit Jesus Christus leben. Kompromisslos in dem Bereich des Besitzes, dass wir unsere Augen auf das Himmlische ausrichten. Dann wäre das Thema mit dem Statusdenken, mit dem Besitz ausleihen und weitergeben, überhaupt kein Problem, überhaupt kein Thema mehr. Dann hätte sich das erledigt. Das wäre doch ein Knüller, wenn dem so wäre. Wenn jeder Einzelne von uns da sein Teil zu beiträgt. Und ich glaube, dass wir dann wirklich reich sind. Denn die größten Schätze, die werden immer noch im Himmel gesammelt. Lasst uns unser Bestes dazu beitragen. Und Gott segne uns und schenke uns sein Gelingen dabei. Amen.